Ja, liebe Freunde und Bekannte und Leser und Schreiber, und ja, ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid, dass ihr uns praktisch jetzt nicht in den Stich lasst, hier praktisch mit dem Lesecafé oder mit der Lesung weiterzumachen. Wir sind ja heute mit dem zweiten Start an der Ursache der Wirkung, sage ich mal. Ich würde jetzt schon vielleicht den ersten Leser ranbitten. Hatte da so eventuell an die Frau Jakob gedacht? Was hast du denn eigentlich vor zu lesen?
Ich hatte vor, was über dicke Möpse zu lesen.
Und wie muss ich mir jetzt die dicken Möpse vorstellen?
Ja, dicke Möpse sind dicke Möpse, würde ich sagen. Ich würde sagen, du hörst zu, lass dich nicht ablenken von meinem Mops.
Das spielt sozusagen Mops Fidel und
Mops. Mops Fidel hörst du einfach zu. Okay. Ja, endlich. Heute geht es hier um Möpse. Dicke Möpse. Ja, ich wusste, dass diese Überschrift neugierig und Lust auf mehr macht. Ich bin immerhin vom Fach. Ich habe mein Handwerk gelernt. Ich habe als Volontärin im Oktober 2009 sehr viele richtig dicke Möpse gesehen. Und vor allem habe ich gesehen, wie richtig dicke Möpse operiert werden. Da war ich nämlich zu Besuch in einer Klinik, wo sie sich unter anderem auf Möpse spezialisiert haben. Möpse gehören zu jenen Hunderassen, denen die Züchter gerne ein besonders niedliches, stupsnasiges Kindchenschema-Gesicht verpassen. Dem Mops an sich bleibt da aber leider die Luft weg. Das Innenleben von Nase und Rachen ist der Zucht leider nicht nachgewachsen und hat immer weniger Platz im Mops. Vieles in der heutigen Mops-Stupsnase und im Rachenraum ist zu groß. Oft verstopfen deshalb die Atemwege und den Möpsen geht die Luft aus. Arme Tierchen. Besserung gibt es mit der Operation der Möpse. Ich sollte eigentlich über die Tierklinik an sich schreiben und einen ganz normalen Tag dort im Rahmen einer Reportage begleiten. Das Thema Spezialisierung auf Möpse mit einer einzigartigen OP-Methode konnte dabei aber nicht ausgespart bleiben. In der Fachwelt schließlich haben die Docs Weltruhm erlangt. Die erste OP stand 6 Uhr morgens an. Ich durfte zugucken, sofern ich die Augen überhaupt aufbekam. 5.30 Uhr sollte ich da sein. Dann wurde ich in OP-Kleidung gesteckt. Grün steht mir nicht. Und bei dem Schnitt und Look von OP-Kleidung frage ich mich bis heute, warum die Ärzte in Krankenhausserien wie Grey's Anatomy so oft sexuelle Interaktion pflegen. Oder vögeln die vielleicht nur deshalb so viel, weil man definitiv sogar mit Problemzöhnchen noch besser aussieht als in dieser OP-Kleidung. Entledigen sich die Ärzte dieser null-sexy Klamotten vielleicht darum so schnell und so häufig? Vielleicht sollte ich mal eine Reportage über ein Krankenhaus schreiben, um dieser Sache auf den Grund zu gehen und oder über einen Dr. McDreamy zu stolpern. Die nicht so sexy Halbgötter in grüner Kluft jedenfalls hatten gut zu tun mit all den Möpsen. Ich hätte mir den ganzen Tag stundenlange Operationen an Möpsen ansehen können, so gut nachgefragt sind die. Die OP kostet rund 3.000 Euro. Der kleine Mops wird in eine Apparatur gespannt, unter Narkose gesetzt. Mit dem Endoskop wird das luftraubende Gewebe aufgespürt und dann mit einem Laser regelrecht weggepustet. Die Nasenlöcher werden geweitet, das meist zu lange Gaumensäge gekürzt. Ganz schöner Aufwand. Und obwohl man das schmorende Gewebe nicht einmal riechen kann, tut einem der Mops ziemlich leid für das, was die Zucht aus ihm gemacht hat. Da mag man sich durchaus im Kopf kratzen, ob dieser auch finanzielle Aufwand aus lauter Tierliebe wirklich sein muss. Dennoch habe ich etwas gelernt. Ich habe an diesem Tag vor allem meine versnobte Haltung Tierliebhabern gegenüber über den Haufen geworfen. Die Tierliebe der Menschen, die mit ihren Vierbeinern oder Flatterviechern leiden und auch noch um sie trauern, war mir lange mit dem Argument, Herr im Himmel, das ist nur ein Tier, suspekt. Aber nach der dritten um ihren Mops oder das Kätzchen bangenden alten und nicht selten einsamen Dame habe ich begriffen, dass so ein Tier für manchen eben mehr als ein Tier ist. Bei den Möpsen muss man sich eher fragen, was die Züchter da treiben. Den restlichen meines Tages in der Tierklinik verbrachte ich mit endlosen Beobachtungen von Untersuchungen, vielen Patientengesprächen, na eher Besitzergesprächen und Gesprächen mit den Ärzten. Und ja, ich habe auch live gesehen, wie eine Besamung vonstatten geht. Aber ich möchte nicht darüber reden. Wer der hier Anwesenden kennt den Film Harry und Sally? Ja, ist bekannt. Gut, sehr schön. Das habe ich am 10. Februar geschrieben. When Harry Met the Bachelor. Journalisten zitieren gerne Statistiken, sie schreiben gerne über Statistiken. Und in der Regel tun sie sie so souverän, dass ihnen fast jeder großes Auskennertum zutraut. Ebenso souverän rekapitulieren sie alte Rechercheergebnisse und Statistiken. Gesellt sich zu dieser Souveränität noch die Lebenserfahrung, kommen Momente wie dieser hier am letzten Samstag heraus. Dieses schönen Samstagabends schlendert die Journalistin mit einem anderen Journalisten durch die Stadt, die große Stadt. Die beschriebene Kleinstansammlung von Journalisten ist nicht auf der Suche nach dem Aufmacher, der auf der Straße liegt, sondern auf der Suche nach Sitzgelegenheit, Nahrung und Bier. Denn das tun Journalisten auch gerne, sitzen, essen, trinken und beobachten. Den Suchenden kommt eine größere Ansammlung von Menschen entgegen. Konkret eine Horde bunt kostümierter junger Herren. Einer der Herren trägt eine Gummipumpe, elegant um den Hals geschlungen und eine Spendenbox vor seiner Brust. Diese flüchtige Recherche, also kurzes Hingucken, und die Lebenserfahrung lassen nur einen Schluss zu. Es handelt sich um einen Junggesellenabschied. Der Herr mit der Gummipuppe und Spendenbox quatscht die junge Heldin an. Er feiere heute seinen Junggesellenabschied. Ach nee, echt, entfährt es der jungen Heldin. Der Mann mit der Gummipuppe fährt mit seinen Schilderungen insofern unbeeindruckt fort, dass er nächsten Freitag heiraten werde. Die junge Heldin kombiniert, dass es sich bei dem genannten Freitag um den Valentinstag handelt. Auf die leicht nach oben gezogene Augenbraue seines Gegenübers kombiniert nun auch der Gummipuppenmann feilschnell, ob man das irgendwie doof finde. Die Journalistin antwortet ja, ziemlich doof sogar und kitschig vor allem. Und der Mann fragt, wieso. Nun kann es die junge Frau nicht mehr zurückhalten und kombiniert treffsicher wie immer weiter. Ihr seid sicher schon eine Weile zusammen. Er strahlt. Ja, woher weißt du das? 11 Jahre. Der jungen Heldin entfährt ein Lachen. Ich war 10 Jahre mit einem Mann zusammen und keine 2 Jahre mit ihm verheiratet. Hast du dir mal die Statistiken zu solchen Langzeitbeziehungen angesehen, die in Ehen enden? Antwort, nee, wieso? Entgegnung, eben. Die langen Beziehungen enden, sie enden mit der Ehe. Und Ehen solcher Supertage wie nächsten Freitag machen es auch oft nicht lange, genau wie der 9.9.9 und so. Du hast also gleich 2 Statistik-Joker gezogen, aber das muss ja für dich nichts heißen, das wird schon. Ende des souveränen und sehr lebenserfahrenen Vortrags. Der Gummipupperich staunt Bauklötze. Die junge Heldin beschleicht kurz ein schlechtes Gewissen. Sie tätschelt ihm noch ermutigend die Schulter, gibt ihm seine verdiente Kleingeldspende nebst Spendenschmatz auf die Wange. Der beobachtende Journalist lacht laut auf. Das schlechte Gewissen der jungen Heldin ist längst verflogen. Wahrscheinlich war der Mann ohnehin besoffen genug, um diesen Dialog und die junge Heldin schon an der nächsten Ecke vergessen zu haben. Wenn nicht, er kann nicht sagen, er sei nicht gewarnt worden. Das ist leider nicht von uns, aber es ist ein sehr schönes Buch. Das hat mir mein kleiner Bruder zu Weihnachten geschenkt. Es heißt Heule Eule. Wir würden das jetzt gerne mal vortragen.
An einem Nebeltag hörte man im Wald ein schreckliches Heulen. Die Tiere erschraken. War das ein Wolf? Der Igel stellte mutig seine Stacheln hoch und ging nachsehen. Doch hinter dem Busch saß kein Wolf, sondern eine kleine Eule, die schrecklich laut heulte.
Was ist los?
Fragte der Igel.
Bist du aus dem Nest gefallen?
Die kleine Eule schüttelte den Kopf und heulte weiter. Da landete ein Rabe neben der kleinen Eule und fragte:
Kra, was willst du mit den bunten Steinchen spielen?
Doch sie schüttelte den Kopf und heulte weiter. Nun hüpfte ein Eichhörnchen daher und rief:
Die kleine Eule hat bestimmt Hunger.
Sie steckte mir eine Nuss in den Schnabel, aber die Eule spuckte sie wieder aus und heulte weiter.
Eulen essen keine Nüsse, du dumme Nuss,
sagte der Maulwurf, der seinen Kopf aus der Erde steckte. Er wuselte zur kleinen Eule und versprach:
Wenn du aufhörst zu heulen, schenke ich dir was Schönes.
Der Maulwurf machte eine hübsche Kette aus Wiesenblumen, aber die kleine Eule schüttelte den Kopf und heulte weiter. Nun kam der alte Hirschkäfer angekrabbelt und sagte streng:
Jetzt ist aber Schluss mit der Heulerei. Früher hättest du was nicht gegeben. Soll ich dich in den Po zwicken?
Jetzt heulte die kleine Eule viel, viel lauter.
Man darf doch einer kleinen Eule keine Angst machen,
schimpften die Tiere. Der Hirschkäfer schämte sich und sagte,
ich hab doch nur Spaß gemacht. Schaut, das ist ein altes Spinnennetz zum Schaukeln. Kleine Eulen mögen das.
Sie schaukelten die kleine Eule hin und her. Der dicke Maulwurf brummte sogar ein Schlaflied. Doch die kleine Heule-Eule heulte weiter, bis sie plötzlich aus dem Schaukelnetz flog und zu Mama-Eule flatterte. Diese umarmte ihr Kind und fragte,
na, kleine Heule-Eule, warum heulst du denn so?
Alle Tiere spitzten die Ohren. Das wollten sie auch gerne wissen. Die kleine Eule hörte auf zu heulen. Sie schniefte, dachte nach und piepste dann leise,
ich hab's vergessen.
Nach dem tierisch schönen Gedicht bzw. Lesung kommt jetzt ein tierisch guter Wechsel.
Geld oder Liebe? Im Grunde stimmt's wahrscheinlich und Liebe ist nicht schwer. Aber diese gottverdammte Liebe ist ein Schwert. Ein heiliges Artefakt mit einer zweischneidigen Klinge. Heiß umkämpft, fokussiert sie sich auf die kleinen Dinge. Schönheit und Glück, Liebe und Hass, Eifer und Sucht. An sich nichts weiter als Biochemie und doch verzweifelt gesucht. Manche finden sie nie, sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Andere nutzen, um sie zu finden, den Ruhm und bräunen sich. Im Schlaglicht auf der Bühne der großen Kunst, wieder andere treibt sie in die Arme des Drogensumpf. Es klingt so leicht, Topf passt auf Deckel wie Arsch auf Hose. Doch ist es eine Kunst wie der Bau der Arche Noah. Und finden sich dann doch mal 2 aus 7 Milliarden, gibt sich keiner von beiden zufrieden mit der Hand aus Bildkarten. Denn entgegen jeder Wahrscheinlichkeit wollen sie den Royal Flush. Doch alles, was es zum Glück braucht, ist die Herzdame, die einen dann zum Opa macht. Im Leben dreht sich alles um die großen 2, Liebe und Geld. Doch gibt's von keinem jemals genug in dieser verdreckten Welt. Geld kauft Sex, Liebe braucht kein Geld und am Ende stehst du allein. Lebst von Luft und nichts, denn ohne die zwei beiden kein erfülltes Dasein. 93 hat's Wu-Tang schon gewusst. Cash rules everything around me. 10% besitzen mehr als die Hälfte. Zeit für Meuterei auf der Bounty. Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Zieh sie ab, denn sie haben's schließlich auch gemacht. Warte mal, stopp. So ist es vielleicht zu simpel. Alle spielen nach denselben Regeln. Doch wer hat sie sich ausgedacht? Geld, Geld, Geld. Alle wollen immer mehr. Ein prall gefülltes Kissen, einen höheren Kontostand. Benz, Beamer, Kaviar, Koks, Diamanten. 1, 2 Villen und das Ganze gefälligst pronto, Mann. In dem Glauben aufgewachsen, mit ehrlicher Arbeit und ein wenig Glück alles haben zu können, wollen wir uns lieber heute als morgen den ganzen Luxus oder zumindest ein Labsal gönnen. Doch wer nicht seit Tag 1 auf Erden mit dem goldenen Löffel gefüttert wurde, drückt notgedrungen sein Leben lang die Hälfte ab für ein winziges Stück der Torte. Das Geld treibt uns an, das Geld treibt uns in den Wahnsinn und wir rennen ihm laufend nach. Spekulanten gehen pleite, Banken auch und mit Steuergeldern werden sie gerettet seit 2008. Und obwohl alle Pleitegeier vom Staat errettet werden wollen, ist Kommunismus noch immer ein Schimpfwort und wir rennen weiter im Hamsterrad, immer der Patte nach. Doch ich halte es damit Torch, denn er hatte recht, als er sagte, das ganze Geld im Business bedeutet viel zu viel. Doch was bleibt mit dem Vermieter im Nacken anderes übrig, als das Spiel zu spielen? Es ist im Grunde eine Hommage an White Lines von Grandmaster Flash, aber das hilft jetzt wahrscheinlich den wenigsten. Wenn man dich auf Besuch bei deiner Oma trifft, merkt man fast nicht, dass du viel lieber Coca sniffst. Doch wenn du dann gedankenverloren über deinem Stück Rotbosch sitzt, übermannt dich langsam die Depression. Deine Show ist einfach großartig. Doch steckst du dann wieder bis zur Nase im nächsten Schneehaufen, könnte man fast sowas wie ein Leuchten erkennen in deinen Rehaugen. Komm schon, leg los, tu dir bloß keinen Zwang an. Du darfst jetzt gern Gott oder deinen Vater anprangern. Doch es warst du allein, der die Nase ins Pulver gesteckt hat. Es ist einzig deine Entscheidung, du alter Dreckspatz. Keiner kriegt alles, was er will. Das Fernsehen hat uns alle verraten. Also liegt's wohl wirklich an dir, wenn Tage zur Hängepartie geraten.
was dürfen wir uns denn freuen?
Ihr dürft euch auf eine fantastische Geschichte freuen. So ein bisschen Fantasy, ein bisschen Science Fiction. Und ich habe auch nur eine mitgebracht. Insofern seid ihr nach der einen Geschichte auch wieder erlöst.
Ich wollte dich noch vorstellen.
Oh ja, bitte, bitte, bitte. Die Frage ist, wer mich hier kennt. Ja. Eins, zwei, dann hört's auf.
Und zwar, du bist die Heike Wolf.
Richtig.
Von der TWD.
Richtig.
Und was machst du bei der TWD?
Ich bin die Vertriebschefin und ich verkaufe euch heute keinen Strom. Heute nicht.
Also wir müssen sozusagen keine Angst haben.
Nein. Ja.
Gut, dann, ja, eine interessantere Frage fällt mir jetzt nicht dazu ein. Also schon, aber wie gesagt, zum Thema der Lesung. Ich würde dich bitten, fang einfach an.
Okay, also schön, dass ich hier sein darf. Der Text heißt Nacht im Park. Ich möchte euch von einer Begegnung erzählen, wie sie nicht jeder Frau widerfährt. Vor einem Jahr, ich stand gerade am Kopierer, betrat er das Büro. Es war sein erster Arbeitstag. Er kam auf mich zu und wollte irgendetwas wissen. Mir klappte die Kinnlade herunter, ich vergaß zu antworten und meine Akten fielen zu Boden. Mit diesem Lächeln, das ich so lieben lernte, sammelte er die verstreuten Papiere auf. Nein, er war ganz gewiss kein Schönling. Dafür hatte er ein paar Kilos um die Hüften und ein paar Haare im Gesicht zu viel. Doch er gehörte zu dem Typ Mann, bei dem sich die Erde unter meinen Füßen drehte. Nicht nur in dieser Hinsicht unterschied er sich von den Kollegen. Auch seine Arbeit in der Genforschung in seiner Abteilung erledigte er so genau und gewissenhaft, dass es beinahe beängstigend war. Ihr wisst, wie die Menschen sind. Gerade hervorragende Leistungen machen bei anderen unbeliebt. Das brachte mich regelmäßig zum Kochen. Zugegeben, er sprach manchmal von seltsamen Dingen, die wir nicht verstanden, und nannte das Labor rückständig und primitiv. Wenn der Chef ihn darauf ansprach, wich er den Fragen aus, aber das war doch kein Grund, so mit ihm umzuspringen. Ich bin die Bereichssekretärin und hatte mit seiner Arbeit wenig zu tun. Trotzdem fand ich nahezu jeden Tag einen Grund, ihn aufzusuchen. So dauerte es nicht lange und er lud mich zum Essen ein. Wir verbrachten einen wunderbaren Abend beim Italiener. Und als wir in der Nacht durch die menschenleere Stadt spazierten, ließ ich es zu, dass er mich küsste. Mir knickten die Knie ein. Ich verlor fast den Halt. So wird mich nie wieder ein Mann küssen. Ihr werdet bald verstehen, warum. Danach wusste ich nicht, wie ich mich verhalten sollte. Er war bestimmt einige Jahre älter als ich. Wir arbeiteten in derselben Firma. Eine Affäre unter Kollegen verbot sich mir. Da war ich konsequent. Auf der anderen Seite schwankte der Boden unter mir, wenn ich ihn nur ansah. Hin und her gerissen von meinen Gefühlen ging ich weiter mit ihm aus. Manchmal sprach er nicht viel. Ich erinnere mich genau an das erste Mal, als es passierte. Wir saßen im Park auf einer Bank und er starrte hinauf zu den Sternen. Sein Blick war abwesend. Er reagierte kaum auf meine Worte. Er erschien mir fremd, ein wenig unheimlich sogar. Am nächsten Tag aber war er wieder der charmante Plauderer und abends der aufmerksame Zuhörer, als den ich ihn kennengelernt hatte. Eines wunderte mich nur. Obwohl er meine Sehnsucht nach mehr bemerken musste, beließ er es stets bei seinen Küssen. Eines Abends dann geschah das Seltsame. Wir saßen auf unserer Lieblingsbank am Teich. Ich lehnte an seiner Schulter und hatte mich darauf eingestellt, erneut eine Nacht lang in den Himmel zu schauen, als er meine Hand ergriff. Meine geliebte Sternschnuppe, sagte er. Er nannte mich immer Sternschnuppe, wenn wir alleine waren. Das ist heute unser letzter Abend. Ich schaute ihn entgeistert an. Unser letzter Abend? Wieso? Ich muss abreisen. Ich muss diese Stadt verlassen. Warum? Was wird aus uns? Deshalb möchte ich mit dir reden. Ich muss gehen und kann dich nicht mitnehmen. Seine Stimme klang endgültig. Aha, mal wieder eine geheime Forschungssache der Regierung, dachte ich. Ein Grund mehr, mich nie mit einem Kollegen einzulassen, doch dafür war es jetzt zu spät. Du bedeutest mir viel, Sternschnuppe, fuhr er im gleichen Ton fort. Ich möchte schon lange mit dir das Bett teilen. Ich weiß, dass auch du das wünschst. Seine umständliche Art rührte mich an. Kannst du das nicht normal rüberbringen, so wie andere Männer auch, sagte ich und beantwortete mir meine Frage gleich selbst. Nee, kannst du nicht, du bist nicht wie andere Männer. Wie recht du damit hast. Du ahnst gar nicht so sehr, wie du mit dieser Annahme. Er suchte nach Worten, ich sah ihn erwartungsvoll an. Ich kann nicht das Bett mit dir teilen, wiederholte er schließlich. Ich erschwieg. Warum denn nicht? Was ist so schrecklich? Sehe ich so scheußlich aus? Versuchte ich zu scherzen. Nein, nein, du bist wundervoll. Jedoch, ich habe ein Geheimnis. Ein Geheimnis? In meinem Kopf schossen ein paar absurde Vorstellungen von Körperbehinderungen herum, die ihn zu dieser merkwürdigen Aussage veranlassen konnten. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich habe Angst, du fürchtest dich vor mir, wenn du die Wahrheit erfährst. Langsam wurde mir die Sache zu bunt. Vor diesem Mann konnte sich niemand fürchten. Wenn ihr ihn kennen würdet, würdet ihr wissen, was ich meine. Du redest gerade ziemlichen Schwachsinn, sagte ich und küsste ihn. Das heißt, ich wollte, doch er schob mich von sich. Nein, Sternschnuppe, wenn mich jene Leidenschaft ergreift, dann bin ich nicht mehr ich selbst. Das wäre auch mal ganz gut so, bemerkte ich trocken. Du verstehst mich nicht. Ich muss es dir zeigen. Er drehte seinen Kopf zu mir. Ich sah in seine Augen und plötzlich war nichts mehr so, wie es war. Mein Magen verkrampfte sich zu einem Stein. Ich schrie, musste schreien. Vor mir saß das absonderlichste Wesen, das ich je gesehen habe. Glaubt mir, ich bin weder Agent Scully noch die Akte X Aliens sind hübsch. Mein Schatz war zu einem Monster mutiert. Arme und Beine und der Kopf saßen an der richtigen Stelle. Er trug keine Kleider und war immer noch als Mann zu erkennen. Alles andere, was ich sah, war uns Menschen nicht ähnlich. Seine haarlose Haut glänzte olivgrün, die gelben Augen saßen seitlich am dreieckigen Schädel und leuchteten mich an. Mein Blick fiel auf das, was an diesem Wesen die Hand war. 5 Tentakel, doppelt so lang wie unsere Finger, die sich wandten und zuckten. Ich riss meine Hand unter der Seinen weg. Im gleichen Moment wurde er wieder zu der Gestalt, die ich kannte. Ich wusste es. Du fürchtest dich vor mir. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Er stand auf. Es tut mir wirklich leid. Gebeugt schlich er fort, den Weg hinunter. Ehe er zwischen den Bäumen verschwand, sprang ich auf und rannte ihm nach. Warte, bitte! Er blieb stehen und drehte sich um. Atemlos holte ich ihn ein. Erklär mir das, ich verstehe das nicht. Du willst mir wirklich zuhören? Du willst es wirklich wissen, auch nachdem du meine wahre Gestalt gesehen hast? Ich nickte heftig. Er nahm mich beim Arm und akzeptierte, dass ich zurückwich. Nebeneinander gingen wir zurück. Als wir saßen, zeigte er hinauf zum Firmament. Siehst du dort den Stern in der Gruppe, die ihr Pegasus nennt? Ihr bezeichnet ihn mit dem Namen Sirra. Von dort komme ich her. Wir bereisen das Weltall und erkunden seit langer Zeit diesen Sektor. Auch in meiner Heimat bin ich Molekularbiologe und wollte ein paar Proben von eurer Welt mitnehmen, als mein Schiff, wie ihr sagt, während des Landemanövers ins Meer stürzte. So sitze ich seitdem bei euch auf dem Planeten fest. Langsam, langsam, unterbrach ich ihn. Ihr reist durch den Raum, das begreife ich ja noch. Aber dass ihr hier landet und einfach so rumspaziert, was sagt denn unsere Regierung dazu? Er lächelte auf seine eigene umwerfende Art. Eure Regierung weiß von nichts. Die oberste Direktive lautet, auf keinem Planeten, der nicht zur Allianz gehört, unsere Identität preiszugeben. Allianz? Es gibt noch mehr von euch? Viele Völker in diesem Spiralarm der Galaxis haben bereits interstellare Raumfahrt entwickelt. Dann können sie der Allianz beitreten, wenn sie wollen. Ich fasse das nicht. Ich stützte mein Gesicht in beide Hände. In meinem Leben hatte ich genug Science-Fiction gelesen, aber das hier übertraf Star Trek und Perioden zusammen. Mein Schiff war vollständig zerstört, fuhr er unterdessen fort. Ich war nicht in der Lage, einen Notruf abzusetzen und musste hier bleiben, bis mein Volk mein Verschwinden bemerkt hat. Das konnte sich hinziehen. Meine Forschungsreisen dauern oft mehrere Monate. Ich war bereits auf der Erde gewesen und wusste, dass ich Geld brauchte, um diese Zeit zu überstehen. So nahm ich die Stelle in eurer Firma an. Es verlief alles überraschend planmäßig. Dann jedoch kamst du. Ich entwickelte starke Gefühle für dich. Zu starke, denn ich bekam sie nicht mehr unter Kontrolle. Und jetzt habe ich die oberste Direktive verletzt. Er tastete nach seinen Schläfen, eine Geste, die er stets benutzte, wenn etwas schmerzlich für ihn war. Einiges war mir klar geworden. Seine Äußerungen, sein enormes Wissen, die vielen Details, die ihn von anderen unterschieden. Nach einer Weile sagte ich, wie machst du das eigentlich, das mit deinem Aussehen, meine ich? Wir können gedanklich Bilder projizieren und diese als unsere Gestalt manifestieren. Deshalb kannst du mich berühren und alles wirkt echt. Und genau das ist mein Problem. Ich benötige viel Konzentration dafür. Und wenn ich setze den Satz fort, wenn du mit mir das Bett teilst, dann hast du diese Konzentration nicht. So ist es. Er sah traurig zu Boden. Ich betrachtete ihn und schaute dann hinauf zum Pegasus, zu seinem Stern. Wer war der Mann an meiner Seite? Wie viel bedeutete mir dieses Gefühl? Mir fiel ein, dass er von unserem letzten Abend gesprochen hatte. Du wirst morgen abgeholt, nahm ich das Gespräch auf. Das werde ich noch heute Nacht. Er sah nicht hoch. Mir schossen unzählige Fragen durch den Kopf. Wie lebten sie auf diesem Planeten? Wartete eine Frau auf ihn? Ich wollte diese Antwort nicht hören. Ein Gefühl von Endgültigkeit breitete sich in mir aus. Vorsichtig fasste ich nach seiner Hand. Er zog sie nicht zurück. Seine Haut fühlte sich überraschend warm und samtig an. Ich konnte nicht mitkommen, hatte er gesagt. Es war wie in den billigen Filmen. Die ganze Situation kam mir unwirklich vor. Sanft streichelte ich sein Gesicht, drehte es zu mir, bis er mich ansah. Im Sternenlicht funkelten seine Augen. Ich beugte mich vor. Sein Kuss löschte die letzten Zweifel aus, riss mich fort von dieser Erde hinaus in die Weiten des Raums. Ich schloss die Augen, genoss seine Berührungen. Im Unterbewusstsein registrierte ich, wie seine menschliche Gestalt verschwand. Es erschreckte mich nicht mehr. Später lagen wir im Gras. Er umfing mich mit seinen wärmenden Armen und wir betrachteten den Pegasus. In mir verhallte der Klang des Universums, der noch wenige Minuten vorher meinen ganzen Körper erfasst hatte. Ich lauschte auf den sonderbaren Schlag seines Herzens und wünschte, ich könne die Zeit anhalten. Worte gab es nicht mehr in diesen letzten Augenblicken, die uns blieben. Irgendwann erschien ein rötliches, diffuses Licht über dem Teich und spiegelte sich im Wasser. Er wandte mir das Gesicht zu. Ich versuchte, zwischen den Nachtschatten seinen menschlichen Blick auszumachen. Wir müssen uns verabschieden. Er sagte es leise, kaum hörbar. Ich spürte die Leere wie ein lauerndes Tier, bereit, sich auf mich zu stürzen. Seine Hand wischte meine Tränen fort. Danke, kleine Sternschnuppe. Er erhob sich und ging auf das Licht zu, ohne dass seine Füße das Wasser berührten. Wenig später war er nicht mehr zu sehen. Das Licht verschwand, er war fort. Ihr mögt mir nicht glauben, was ich erzählt habe, doch es ist wahr. So wahr wie die Sterne da oben am Himmel. Und jetzt entschuldigt mich, es ist eine klare Nacht und ich möchte zum Pegasus hinaufschauen.
Ja, liebe Heike, jetzt gehst du natürlich schon fort. Ich wollte noch zwei, drei Fragen an dich stellen.
Komm zurück.
Zum einen, wie man dazu kommt, oder beziehungsweise wie du auf die Idee gekommen bist. Was nimmst du für Tabletten, dass du so eine Sterne siehst?
Also ich habe eher die Befürchtung, dass er jetzt alle meinen Frank anguckt und euch fragt, wie der nachts aussieht. Nein, ich kann euch beruhigen. Er bleibt so.
Okay.
Ja. Nee, also ich habe schon, als ich relativ jung war, mit Science Fiction zu lesen angefangen. Mhm. Und das ist einfach was, wo man schön träumen kann. Und insofern bietet sich das dann auch an, so zu schreiben. Stephen King hat mal gesagt, wenn er mit seinem Kumpel, der Western-Geschichten schreibt, am Wasserloch sitzt, dann sieht der Kumpel einen Indianer durchs Gebüsch schleichen und er selber sieht ein Monster aus dem Wasserloch kommen. Also jeder, der schreibt, hat einen Filter. Und mein Filter ist halt ein bisschen fantastisch.
Super. Also mir hat es wahnsinnig gut gefallen.
Danke.
Ich hoffe, dem Rest auch. Und ich hoffe, dir hat es auch gut gefallen, die Sachen vorzusagen. Weil ich würde dich ganz einfach nochmal für das eine oder andere nächste Mal einladen. Jeweils
gerne.
Am 4. Sonntag im Monat, ne, um 17 Uhr hier am...
Mich hat dieses Kästchen zu der folgenden Geschichte inspiriert. Und ich hoffe, Ihnen gefällt sie auch. Das Kästchen. Der Wetterbericht.
Herr Moment, wie heißt denn die gute Frau?
Renate Bartsch bin ich. Aus Delitzsch. Der Wetterbericht sagt Temperaturen über 30 Grad für heute an. Kein Tag für Gartenarbeiten. Alles ist trocken. Der Traum von einem Rosengarten ist vorerst ausgeträumt. Die Jalousien bleiben heute unten, sodass es wenigstens in den Räumen erträglich ist. Eigentlich könnte ich meinen Schreibschrank wieder einmal aufräumen und vor allem die zahlreichen wertlosen Dinge entsorgen, die sich dort immer wieder ansammeln. Ich öffne beide Schranktüren und muss kritisch feststellen, ja, hier muss mit eisernem Besen entrümpelt werden. Die Schreibtischfläche ist rasch abgeräumt. Der Papierkorb und zwei Pappkartons stehen bereit, sodass die Arbeit beginnen kann. Mit den zwei oberen Fächern bin ich schnell fertig. Einiges ist hier verrutscht und muss nach Größe neu geordnet werden. Das dritte Fach ist das schwarze Schaf. Hier herrscht nach kurzer Zeit immer wieder Chaos. Locher, Büroklammern, Zettelblock, kleine und große Hefte, runde und eckige Schachteln widersetzen sich nach logischen Gesichtspunkten eingeordnet zu werden. Sicherlich liegt dieser Trend zur Unordnung auch an der Bückstellung, die für dieses Fach nötig ist. So findet sich hier der meiste Krimskrams, der in den Pappkarton wandern soll. Schon wieder halte ich das bewusste hölzerne Kästchen in den Händen. Unzählige Male ging es durch meine Hände, seitdem ich es als 10-Jährige von Helmut, einem Klassenkameraden, bekommen habe. Damals war es mit Briefmarken befüllt, denn ich hatte gerade begonnen, die bunten Marken aus aller Welt zu sammeln. Vom ersten Tage an übte dieses Kästchen einen eigentümlichen Reiz auf mich aus. Mit seinen abgerundeten Kanten liegt es gut in der Hand. Es ist flach wie eine Zigarettenschachtel und hat vermutlich auch diesem Zweck gedient. Die Grundfläche ist einfach und schmucklos. Zahlreiche Kratzer belegen, dass es zum Alltag des Benutzers gehörte. Von den 4 flachen Seitenteilen sind 3 mit gleichmäßigen, von Hand gefertigten Gravuren versehen. Der Deckel ist besonders schön verziert. Von links unten nach rechts oben verläuft diagonal ein buntes Band, das an Intarsien erinnert. 2 gleich große Quadrate enden in den beiden Spitzen. Es gibt keine geraden Begrenzungslinien, sondern nur gleichmäßig gezackte Konturen. Durch die farbige Gestaltung wirkt das Kästchen noch kostbarer. Die Umrisse der Quadrate und Dreiecke sind treppenartig aufgebaut. Die Zwischenräume in natürlichem Holzfarbton belassen, heben die farbig gestalteten Flächen hervor. Schade, dass der Deckel am Scharnier etwas ausgeplatzt ist. Sicherlich war die Holzschachtel irgendwann überfüllt und der Besitzer hat sie mit sanfter Gewalt zudrücken wollen. Fest steht, dieses Kästchen wurde mit meisterhaftem Geschick und viel Liebe gefertigt. Das Besondere des Schatzkästchens erschließt sich aber erst beim Öffnen. Auf der Innenseite des Deckels ist zunächst in lateinischen Buchstaben die Abkürzung eingebrannt KST und dann in kyrillischer Schrift Matarushka Vanya, 15.05.1941. So oft ich auch diese Inschrift lese, sie ist und bleibt ein Geheimnis. Wer war dieser Vanya? Und wie kam das Kästchen in unser kleines sächsisches Dorf? Sicherlich war ein russischer Soldat der Besitzer. Das Datum lässt darauf schließen. Wurde es ihm gestohlen? Hat er es verloren? Oder einer Person namens KST geschenkt? Traf Vanya eine Kugel, als er sich eine Zigarette entnahm? Hat er es selbst in mühevoller Handarbeit und mit meisterhaftem Geschick gefertigt, oder bekam er es von seiner Liebsten als Talisman für eine glückliche Heimkehr geschenkt? Als ich 14 war, überlegte ich schon, wie man dem Geheimnis auf die Spur kommen könnte. Handfeste Pläne dazu wurden geschmiedet und wieder verworfen. Mir wird klar, dass ich es auch heute nicht übers Herz bringen werde, das Kästchen einfach so in den Müll zu werfen. Es spricht mit mir, stellt Fragen, lässt Vermutungen offen. Die ganze Wahrheit will das Kleinod nicht preisgeben. Doch seinem geheimnisvollen Reiz kann ich nicht widerstehen. Nachdenklich lege ich es an seinen altgewohnten Platz zurück.
Ja, vielen Dank für die Geschichte von der Kiste aus der Kiste. Habe ich mir jetzt so mal schnell gereimt, ne? Oder gedacht. Ja, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viele Aufräumaktionen, dass du noch ganz viele Sachen findest, weil ich finde es spannend. Und ich habe schon gesehen, du hast noch was Neues mitgebracht.
Ja, etwas Neues, was ich schon vor einiger Zeit geschrieben habe. Meine Spuren auf hölzernen Treppenstufen. Am Anfang unüberwindliches Hindernis. Ein Gitter aus Holz versperrt das Auf und Ab. Kindlicher Tatendrang siegt über mütterliche Vorsicht. Eroberung der Stufen auf allen Vieren. Das Selbstständige hinauf, erster Schritt in die Unabhängigkeit. Die Hände hilfesuchend am Geländer. Tag für Tag ein wenig sicherer und schneller. Schließlich hinauf und hinunter, flink wie der Wind. Wildes Getrappel zum Kindergeburtstag. Trotziges Hochpoltern mit 14. Hochhackige Schuhe klappern in die Welt. Ich bin erwachsen. Erste Liebe. Heimlichkeit auf 4 leisen bunten Socken. Im Kopf 1000 Pläne. 2 Stufen auf einmal. Prüfung bestanden. Großer Auftritt in Weiß, nachdenklich. Neben mir lachend Partner und Weggefährte. Vor mir Blumenstreukinder, zaubern romantisches Flair ins Treppenhaus. Gleichmaß der Schritte Jahr um Jahr, begleitet von Lachen und Weinen, Erfolgen und Enttäuschungen, doch niemals ohne Hoffnung und Ziel. Am Podest halte ich inne, zum Atem holen und nachdenken. Vertrautes Auf und Ab aus festem Eichenholz. Kennst alle meine Schritte. Lass uns die ausgetretenen Stufen sorgfältig wieder herrichten und das Geländer schmücken mit Frühlingsblumen. Einmal schließt sich der Kreis. Irgendwann wirst du wieder zum unüberwindlichen Hindernis. Wie viel Zeit bleibt mir noch?
Ja, wie viel Zeit bleibt dir noch? Schaffe doch ganz, ganz, ganz viel, weil wir wollen noch ganz, ganz viel von dir hören.
Ja.
Recht vielen Dank.
Ich werde mich bemühen, irgendwas von Delitzsch mir auszudenken. Oder einfach so.
Perfekt. So.
Mein Name ist Rudolf Hest. Ich bin geboren in Delitzsch und wohne auch in Delitzsch. Bin 61 Jahre alt und noch berufstätig in Logistik, Stapelware. Ich möchte jetzt ein paar Zeilen vorlesen, die meinen Lebensweg beschreiben, mit denen ich vergangenes Jahr einen Literaturpreis von Dauer erhalten habe. Der Fluss meines Lebens. Auf der Au, im feuchten Grunde, da wo die Wiese blüht und sprießt, Da bricht ein Quell zu meiner Stunde, der zum Strome sich ergießt. Der Fluss des Lebens ist oft weit, ein Boot, das stand für mich bereit. Ich bin in dieses Boot gestiegen, denn mein Weg war längst geschrieben. Ich sah am Flusse hellen Strande, die Kindheit, die vorüberfließt. Es grünt und blüht in deren Lande, ein süßer Duft hat mich begrüßt. Ich fuhr hinab dem Fluss des Lebens, mein Ziel, das war noch weit entfernt. Der Fluss hat mir sehr viel gegeben, ich habe auf ihn sehr viel gelernt. Ich lernte auch auf jenen Strome und war dabei auch sehr oft kühn, wie man die Saat bringt in die Erde und dass dieselbe soll erblühen. Doch mein Boot, das fuhr sanft weiter, mein Ziel, das war noch nicht erreicht. Ich sah zurück, mir war sehr heiter, die Fahrt sehr einem Traume gleich. Es fuhr mein Boot sehr leise weiter, denn mein Leben war noch leer. Es spiegelte im ruhen Wasser das Firmament samt Sternen her. Da sah ich leuchtend in der Ferne am Himmelszelt ein seltsames Spiel. Einer war es der tausend Sterne, der in meinen Schoße fiel. Sieh mein Boot, das fährt noch immer, hat manch Felsen schon geschrammt, hab gesehen Glanz und Flimmer und was arg ist und verdammt. Ich fuhr hinein im hellen Scheine, sieh das warme Licht zerfließt, der Herbst ist es, den ich es meine, der das goldene Licht vergießt. Da stehe ich vor einem Rätsel, ein Delta spaltet meinen Weg, es fließt sehr sanft der Fluss des Lebens, wohin wird mein Boot bewegt? Weit ist jetzt nicht mehr der Winter, der bedeckt den Fluss mit Eis. Gestern waren wir noch Kinder, morgen bin ich schon ein Greis. Sieh mein Boot, das fährt bald weiter, bis zum Ziel nur noch ein Stück. Doch ich denke leis und heiter an den Quell der Fahrt zurück. Bin ich am Ziel angekommen, wird mir mein Boot dann abgenommen. Hier habe ich etwas, was, sagen wir mal, ein bisschen heiterer ist, Geschichten, die das Leben schreibt, die ich selbst so erlebt habe. Da habe ich so ein Gedicht verarbeitet. Die Leichtigkeit des Lebens. Es ist des Lebens süße Würze, das mit Tücke ist gespickt, dessen Lauf zeigt niemals Kürze, darum ist es so verzwickt. Hab ich im Leben mal kein Glück, geht mal etwas daneben, ist es doch nur ein Missgeschick, ein Stück von meinem Leben. Ich träume stets vom großen Glück, das mir geschieht im Leben, von großem Geld ein kleines Stück Fortuna mir wird geben. Meine Hoffnung ist sehr groß, vielleicht ist es das rechte Los, doch ziehe ich stets die falsche Zahl, mach doch nichts, spiele ich nochmal. Ich ging einmal spazieren, zu sinnen war der Grund. An meiner linken Seite, da lief mein teurer Hund. Ich suchte zum guten Zwecke Schatten unterm Baum. Als ich mich schließlich reckte, da war er aus, der Traum. Ich eilte mit schnellen Schritten in mein vertrautes Haus. Der Hund an meiner Seite war weg, ein furchtbar Chaos. Ich ging zurück zum Orte, wo ich meinen Freund vergaß. Mir fehlten alle Worte. Der Hund schlief noch im Gras. Ich ging einmal in ein Lokal, der Durst mich sehr hart quälte. Ich gab meinen Hut zum Kleiderstand, weil er mir jetzt nicht fehlte. Der Hut, der hatte schon ein Leck, das ihm die Schönheit raubte. Noch erfüllt er seinen Zweck, woran ich sehr fest glaubte. Ein Schlingel kam mit flinker Hand, der nahm meinen Hut vom Kleiderstand. Das war für mich ein arger Schreck, jedoch, welch Glück, der Glück war weg. Es ist egal, an welchen Orte, es rühren mich kaum arge Worte. Doch wenn mich jemand hat gekränkt, hab ich ein Lächeln gleich verschenkt. das kostet wenig, ich kann mir es leisten und ärgert den dann doch am meisten. Ich lehne mich in meinen Sitze und sehe schmunzelnd gern zurück. Es gab die Tiefe und die Spitze und manchmal auch ein Stück von Glück. Geschichten, die das Leben schreibt, die sehe ich gern heiter. Weil nichts anderes übrig bleibt, lebe ich vergnügt so weiter. Jetzt möchte ich noch die Herren warnen, denn das schöne Geschlecht birgt auch oft Gefahren. Schon der Anblick kann gefährlich sein. Falscher Engel, nur ein kurzer Vers. Ist es ein Engel, der da steht, dessen goldenes Haar leicht weht? Da wird ein Mann von Anblick schwach und er steigt hinauf aufs höchste Dach. Ein Ziegel rutscht, der Mann jetzt fällt, der Engel ihn nicht schützt und hält. Jetzt turnt er nicht mehr elegant, nun liegt er brav im Streckverband. Die Moral von der Geschichte, traue jeden Engel nicht. Ich danke fürs Zuhören.
Herr Socher, darf ich fragen, was Sie uns heute präsentieren möchten?
Zwei kurze Gedichte, neu geschrieben. Vor einigen Tagen, als ich im Garten war, hörte ich einen Specht am Baum klopfen. Und jeder, der schreibt, macht sich also seine Gedanken. Und dachte ich, der sucht Futter. Bestimmt sucht er nach einem Holzwurm. Und da fiel mir doch so was ein. Der Ratschlag. Der Vater Holzwurm sprach zu seinem Kinde: Hörst du es klopfen an der Rinde? Such das Weite und verschwinde. Es ist bestimmt ein Specht, der hungert. Mit einem Schluck wirkt er dich hinab. Sag nicht mal Danke, dieser Bruder. Drum merk dir gut, nicht jeder, der anklopft, ist ein Guter. Und wenn man rausguckt und so einen Baum sieht, wie er jetzt da steht, dann fällt mir auch etwas ein, was ich zu Papier gebracht habe, der Baum. Wie tot steht er da, nichts ist mehr grün. Hat ihn die Umwelt geschafft oder wird er wieder blühen? Er hat nur geschlafen, wie du und ich, um sich zu erholen für ein neues Gesicht. Die ersten Knospen, ein zartes Grün, ein neues Leben, alle Äste blühen. Er steht wieder da in voller Pracht. Nichts konnte ihm schaden in dunkler Nacht. Die Hoffnung ist da, dass es noch lange so bleibt, wenn nicht der Mensch weiter sein Unwesen treibt. Obligatorisch.
Habe ich schon mal gesehen, das Buch.
Hast du schon mal gesehen?
Gibt es das zu kaufen?
Es gibt zu kaufen, genau. Opa, der Lausbube. 21 wahre Geschichten. Eine kurze möchte ich zum Besten geben. Es gibt Tage. Es gibt Tage, da sollte man einfach im Bett bleiben. Was man auch tut, was man auch anfasst, irgendetwas geht daneben. Es ist nur gut, dass keiner vorher weiß, wann einen so ein Tag erwischt. Meist geht das schon beim Aufstehen los. Kaum ist man raus aus dem Bett, stößt man gleich erstmal mit der kleinen Zehe schmerzhaft an den Bettkasten, hüpft vor Schmerz auf einem Bein kommt dabei dem Kleiderschrank zu nah, sodass man sich am Schlüssel weitere Schmerzen zufügt. Das ist der Moment, wo die ersten derben Flüche über die Lippen kommen. Das ist aber auch der Moment, wo man sich wieder ins Bett legen sollte, um zu warten, bis der Anfall vorbei ist. Doch man denkt, schlimmer kann es nicht mehr werden. Doch es kann. Unsere Nachbarin schien neulich so einen Tag erwischt zu haben. Man muss wissen, dass sie eine attraktive 40erin ist, immer die neuesten Klamotten trägt. Geld spielt bei ihr keine Rolle. Und ein regelrechter Hundenarr ist sie auch noch. Ihr ganzer Stolz ist ein weißer Bude. Ich glaube, der kommt noch vor ihrem Mann. Wer sie nicht kennt, könnte sie für hochnäsig und arrogant halten, was sie aber auf keinen Fall ist. Der einzige Fehler an ihr, sie glaubt immer, besser zu sein und besser auszusehen als andere. Wie gesagt, neulich muss sie wieder so einen vermurksten Tag erwischt haben. Man muss wissen, dass sie jeden Tag mit ihrem besten Stück, also dem Hund, Gassi geht. Sie macht ihre Runde durch die Lohbaue. Hier auf den Wiesen kann sich ihr Bude austoben. Ein Schneeweißer ist es. Nur dreckig darf er sich nicht machen. Sie kann es nicht ertragen, wenn er mit seinen schmutzigen Pfoten an ihr Herren hochspringt. Die Leute würden doch mit Fingern auf sie zeigen, wenn sie so angeschmutzt durch die Straße lief. Kaum waren sie und ihr Hund auf dem Hof, als der eine Katze auf dem Zaun bemerkte, die gelangweilt und furchtlos auf ihn herunterschaute. Doch das konnte er sich nicht bieten lassen. Wer ist denn hier der Herr im Hause? Mit einem Satz war er auf ihrer Höhe. Er hatte schon die Zähne gefletscht und wollte zubeißen. Da ließ sie sich einfach auf der anderen Seite herunterfallen und verschwand. Am höchsten Punkt angekommen, wirkte das Gesetz der Schwerkraft und es ging abwärts. Da er sich über dem Zaun befand, wurde sein Hals zwischen zwei Latten eingeklemmt. Jaulend und zappelnd hing er da. Sein Frauchen mit einem Aufschrei des Entsetzens hin zu ihrem Liebling und ihn aus dieser schlechten Lage befreit. Da sie keine Verletzungen an ihm bemerkte, setzte sie ihren Rundgang fort. Noch etwas daumelig trabte er neben ihr her. Auf den Lorbeeren angekommen, machte sie ihn frei. Der Duft der frisch gemähten Wiesen, der sich mit dem Duft von frischem Heu mischte, wirkte irgendwie beruhigend auf sie. Der Bude zog an der Leine, weil er losgebunden werden wollte. Ausdruck war hier angesagt und nicht an der Leine gehen. Da bemerkte er einen Hasen, der sich an dem frischen Heu gütlich tat. Das ist doch schon wieder eine Frechheit, dachte er. Denkt er vielleicht, weil ich an der Leine bin, kann er sich sicher fühlen? Das treibe ich ihm aber aus. Mit aller Kraft, die er hatte, wollte er losstürmen. Genau in dem Moment